Radikrada und Verwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Band 3: Die Spur der Terroristin. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, lieber Philipp, zum Geburtstag viel Glück. So sangen Ludwig, Miriam und Eva. Darf ich jetzt die Kerzen ausblasen und die Geschenke von Oma und Opa auspacken? Fragte der Junge aufgeregt. Leg los, sagte lachend seine Mutter Miriam. Auf ihrem Arm trug sie Philipps Bruder Benjamin, der mit großen Augen das Geschehen verfolgte. Es war der 6. Oktober 1980, Philipps 6. Geburtstag. Am frühen Nachmittag hatte er bereits schon mit seinen Freunden gefeiert. Nun, nachdem alle Kinder abgeholt worden waren, sollte die Feier im kleineren Familienkreis fortgesetzt werden. Es war 16:30 am späten Nachmittag und Ludwig hatte sich extra den Rest des Tages in seiner Arztpraxis freigehalten. Eigentlich hatten sie vereinbart, dass Herbert, der Vater des Jungen, ebenfalls zu dieser Zeit eintreffen sollte. Herbert Rubinstein lebte mit Miriam, Philipp und dem zweijährigen Benjamin seit gut einem Jahr in der Doppelhaushälfte in Trudering, einem Stadtteil am östlichen Rand Münchens. Das Haus war nicht besonders schön, aber dafür praktisch. Sie hatten einen kleinen Garten, die Gegend war ruhig. In der Nachbarschaft lebten viele Familien mit gleichaltrigen Kindern. Trotz der Lage am Stadtrand war Herbert mit der Straßenbahn in einer Viertelstunde in der Arbeit. Bei der Staatsanwaltschaft hatte er eine sichere Stelle mit einem geregelten Einkommen im oberen Bereich. Seine Ehefrau Miriam kümmerte sich um die beiden Jungs. Für Ludwig und Eva waren die letzten Jahre gemächlich gewesen. Beide gingen sie regelmäßig ihrer Tätigkeit nach. Er als praktischer Arzt, sie arbeitete weiterhin in der israelitischen Kultusgemeinde. Die Tage waren gleich, Woche für Woche, Monat für Monat. Sie waren zwischenzeitlich beide um die 60 Jahre alt. Nach den Aufregungen ihres bisherigen Lebens mit Krieg, Flucht, Verlusten und Verletzungen waren sie froh, dass endlich Ruhe eingekehrt war. Einmal im Jahr, es war immer am 13. Februar, erinnerten sie sich gemeinsam an den Brandanschlag auf die Münchner Synagoge vor 10 Jahren. Es war der Tag, an dem Ludwigs Freund Bernhard starb und Eva fast ums Leben gekommen wäre, wenn sie nicht von Bernhard auf ungewöhnliche Weise gerettet worden wäre. Aber es war auch der Tag, an dem Ludwigs Tochter Gudrun spurlos verschwand. Für Ludwig gab es neben diesem einen fixen Datum noch eine weitere, sich jährlich zu erledigende Aufgabe: die Kontrolle über die kultivierten und tiefgefrorenen Zellen seines verstorbenen Freundes Bernhard. Jeden Sommer ging er nun für einen Nachmittag mit 2 Pralinenschachteln in ein Labor des Physiologischen Instituts. Es war immer der gleiche Ablauf. Er grüßte freundlich, übergab den beiden medizinisch-technischen Angestellten die Pralinen und fragte nach dem Zustand seiner dort gelagerten Zellkulturen. Darauf folgte: alles in Ordnung, Herr Dr. Hochberger. Wir informieren Sie, sobald etwas sein sollte. Alsdann verließ er wieder das Institut, bis er im nächsten Jahr zurückkehrte. So ging das bereits 5 Jahre und sollte noch für viele Jahre weitergehen. Um 5 Uhr, eine halbe Stunde später als erwartet, traf endlich Herbert in seinem Zuhause ein. Gleich nachdem er zur Haustür reinkam, wurde er stürmisch von Philipp mit einem lauten »Papa, Papa« begrüßt. »Hallo, Großer«, sagte Herbert. »Na, wie geht es meinem Geburtstagskind? Bist du mit deinen Geschenken zufrieden?« »Sehr«, antwortete Philipp. »Oma und Opa sind auch da.« Herbert lächelte seinen Sohn an und zog sich den Mantel aus. Anschließend ging er in das Wohnzimmer, wo bereits seine Eltern und seine Ehefrau warteten. »Hallo zusammen«, rief er in die Runde. »Ich weiß, dass ich etwas zu spät bin, ging aber leider nicht früher.« Er gab Miriam einen Kuss und ließ sich mit einem lauten Stöhnen auf das Sofa fallen. »Ärger in der Arbeit?«, fragte ihn Ludwig. »Ach, reden wir nicht drüber«, antwortete Herbert und starrte ins Leere. Miriam verdrehte die Augen. »Papa, spielst du mit mir?«, fragte Philipp seinen Vater. »Papa«, quengelte Philipp erneut, nachdem Herbert nicht reagierte. Er blickte weiter versunken ins Leere. Hallo, Erde an Herbert, rief schließlich Ludwig. Ein Sohn wünscht, seinen Vater zu sprechen. Reagierte Herbert träge. Was ist? Philipp blickte verwundert und enttäuscht auf seinen Vater. Weißt du was, Miriam? Sprach schließlich Eva. Ich glaube, wir gehen ins Kinderzimmer und helfen Philipp beim Aufbauen seiner neuen Ritterburg. Was meinst du? Vielleicht braucht Benjamin ja auch eine frische Windel. Miriam nickte Eva zu und blickte etwas besorgt auf ihren Ehemann. Na gut, womöglich erzählt ja Ludwig, was in letzter Zeit mit ihm los ist. So langsam nervt mich das. Also Herbert, spuck es aus. Was bedrückt dich? Und erzähl mir nicht, dass alles in Ordnung ist, begann nun Ludwig, nachdem er mit seinem Sohn alleine war. Betrifft nur die Arbeit. Hier zu Hause ist alles in Ordnung, meinte Herbert zögerlich. Er stand auf, holte sich aus der Küche ein Glas Wasser und trank es gierig aus, bevor er sich wieder auf das Sofa plumpsen ließ. Wenn das so weitergeht, muss ich langsam die Sinnhaftigkeit meines Handelns hinterfragen, fuhr er fort. Geht es um deine Ermittlungen zum Oktoberfestattentat? Fragte Ludwig. Auch, antwortete Herbert. Und? Fragte Ludwig weiter. Naja, es nervt einfach. Ich schicke meine besten Ermittler aus, wir arbeiten jeden Tag 12 Stunden am Stück, tragen Beweise zusammen, werten aus und dann werden wir vom Verfassungsschutz blockiert. Denen sind unsere Ergebnisse total egal. Dass wir zum Beispiel herausgefunden haben, dass es eher nicht nach der Einzeltat eines Verrückten aussieht, der sich bewusst mit der Bombe in die Luft gejagt hat, interessiert die nicht die Bohne. Gleiches gilt für die Politiker der bayerischen Regierung. Sogar der Herr Oberbürgermeister scheint keinerlei Interesse an den Fakten zu haben. Ich verstehe das nicht. Da geht eine Bombe in die Luft, Menschen sterben oder werden schwer verletzt. Nun tut man so, als ob das halt so passiert ist. Ähnlich wie eine Massenkarambolage auf der Autobahn. Ludwig nickte verständnisvoll. Gibt es für dieses Vorgehen eine Vermutung deinerseits? Keine Ahnung. Wenn ich Anhänger von Verschwörungstheorien wäre, würde ich sagen, dass der Anschlag sogar von staatlichen Behörden geplant oder zumindest mitgetragen wurde. Jetzt übertreibst du aber, Herbert. Das ist ja grotesk. Wir sind doch nicht in der DDR oder in einem anderen totalitären Staat. Was spricht denn gegen die Einzeltäter-Hypothese? Na, würdest du, bevor du dich mit der Bombe in die Luft jagst, einen Bausparvertrag abschließen? Gundolf Köhler hat es gemacht. Und dass er Kontakte zu diversen Terrorgruppen hatte, ist ebenfalls offensichtlich. Aber anstatt hier gezielt weiter zu ermitteln, werden uns Balken zwischen die Beine gelegt. Und das von oberster Stelle, ich verstehe es einfach nicht. Leuchtet ein, dass dich das frustriert. Vielleicht will man die ganze Sache schnell abhaken und da ist ein verrückter Einzeltäter immer willkommen. Kann es aber auch sein, dass Köhler manisch depressiv war? Wenn ja, ist es nicht so ungewöhnlich, dass man seine Zukunft plant und sich wenige Augenblicke später in die Luft jagen möchte. Vielleicht, womöglich, vermutlich. Ja, er kann alles zutreffen. Aber dass man als Staatsanwalt bei der Ermittlung behindert wird, erachte ich als grotesk. Ludwig blickte besorgt auf seinen Sohn. Das macht dir ganz schön zu schaffen, oder? Herbert lehnte sich auf dem Sofa zurück und blies angestrengt Luft durch die Backen. So kann man es zusammenfassen, antwortete er. Und dann ist da noch etwas. Ludwig holte sich nun ebenfalls ein Glas Wasser aus der Küche. Er trank ein paar Schlucke und stellte das Wasser anschließend auf den Wohnzimmertisch. Das wäre was? Fragte er, nachdem er sich wieder auf einen der Sofasessel setzte. Es gab noch einen Anschlag, den ich im Zusammenhang mit dem Oktoberfestattentat sehe. Letzten Freitag explodierte in Paris eine Bombe, wurde womöglicherweise gleicher Bauart wie die in München. Was, du meinst das Bombenattentat auf die Pariser Synagoge? Fragte Ludwig entsetzt. Ich habe es nur am Rande in den Nachrichten mitbekommen. Es ging in der ganzen Wahlberichterstattung ja unter. Genau das meine ich, antwortete Herbert. Und weißt du was? Mich erinnert dieser Anschlag fatal an die Ereignisse von vor 10 Jahren mit der Bombe im jüdischen Gemeindezentrum München, die glücklicherweise nicht zündete. Und weiterhin, sag mir jetzt bitte nicht, dass du einen Zusammenhang mit dem Brandanschlag 1970 auf die Synagoge in der Reichenbachstraße siehst, unterbrach ihn Ludwig. Wer weiß, sagte Herbert und hob die Schultern hoch. Aber das war ein Brandanschlag, Herbert. Benzin, kein Sprengstoff. Schon richtig. Aber weißt du, was aus den vermeintlichen Tätern geworden ist? Das Ziel des Anschlags und die Vorgehensweise ähneln sich zumindest. Du denkst, dass das Gudrun? Kann ich dir nicht sagen. Aber keiner von uns weiß, wo meine Schwester sich derzeit aufhält und was sie macht. Ludwig atmete tief ein und aus. Herbert, du hättest sie damals nicht entkommen lassen sollen. Vor Ort hättest du sie und diesen Giorgio verhaften sollen. Wenn wir jetzt anfangen, uns gegenseitig eine vermeintliche Schuld für dies und das zuschieben zu wollen, kommen mir ganz schnell diverse Ereignisse aus deinem Leben in den Sinn, liebster Vater, sagte Herbert erbost. Okay, tut mir leid, war dumm von mir. Ich hätte damals sicherlich genauso gehandelt wie du, sagte nun Ludwig kleinlaut. Er schüttelte den Kopf. Manche Dinge wird man wohl nie los, selbst wenn man es sich sehnlichst wünscht. Morcote, 24. März 1981. Mehringer war wütend auf den Verfassungsschutz, da er erst etwa 6 Monate nach dem letzten Treffen die von ihm gewünschten Informationen erhalten hatte. »Ich bin krank und alt«, dachte er sich. »Viel Zeit bleibt mir nicht mehr. Was denken die, wie sie mit mir umgehen können?« Letztendlich war der Inhalt der Information jedoch genau der Art, wie er es sich erhofft hatte. Rudolf teilte ihm mit, dass Gudrun lebt. Und nicht nur das, laut Auskunft von Rudolfs Informanten war sie schon seit 1970 in der DDR untergetaucht. Nun hatte Mehringer endlich das Bindeglied zur ostdeutschen Staatssicherheit, nachdem er schon lange gesucht hatte. Er war der festen Überzeugung, dass für sein Vorhaben die Einbindung weiterer Kräfte mit besserer Organisationsstruktur notwendig war. Trotz vielfältiger Bemühungen war, zumindest in Deutschland, die rechtsradikale Szene immer noch in zu viele ideologisch verblendete Untergruppen aufgeteilt. Die Unterstützung durch den bundesdeutschen Verfassungsschutz war das eine. Eine Kooperation mit der Stasi hätte jedoch den Charme, zusätzliche Informationen durch eine ausgezeichnet organisierte Einheit zu bekommen. Weiterhin würde die Stasi sicher ganz in Mehringers Sinne handeln, nämlich durch Terror, Unsicherheit und Angst in Westeuropa zu schüren. Er wusste, dass die Stasi schon mehrmals aktiv in die Planung von unterschiedlichen terroristischen Aktionen verwickelt war. Warum also nicht die Kompetenz bündeln? Er brauchte nur einen Ansatzpunkt, um ins Gespräch zu kommen. Jetzt wusste er, wie er vorgehen wollte. Mehringer ging zum Telefon, hob den Hörer ab und ließ sich direkt mit der Botschaft der DDR in Bern verbinden. Guten Tag, Botschaft der Deutschen Demokratischen Republik in der Schweiz. Was kann ich für Sie tun? Begrüßte ihn eine freundliche Telefonistin. Grüezi, mein Name ist Albert Mehringer. Ich rufe aus Morcote, aus dem Tessin an. Mehringer schrie förmlich in den Hörer und sprach mit einem schlecht gespielten Schweizer Akzent. Bin ich jetzt in der DDR gelandet? Sie sind meine letzte Hoffnung. Sie sprechen mit der Botschaft. Was kann ich denn für Sie tun? Fragte die Dame erneut, dieses Mal etwas genervt. Für sie war der Anrufer ein alter, dementer Mann. Naja, weil ich doch die Gudrun Hochberger suche. Irgendwo muss sie doch sein. Und da dachte ich, vielleicht ist sie ja bei Ihnen in der DDR. Wissen Sie, ich bin alt, lebe doch nicht mehr lang. Und da ist das gesamte Vermögen des Fräulein Hochbergers, das doch auf das Fräulein wartet. Rufen Sie aus der Schweiz an? Fragte die Telefonistin. Ja, aber sicher, habe ich doch gesagt, aus dem Tessin. Ja, ist denn nun die Gudrun bei Ihnen? Passen Sie auf, sagte die Dame am anderen Ende der Leitung. Wir machen das jetzt so. Sie hinterlassen mir Name, Geburtsdatum und Nationalität von Ihnen und der gesuchten Person. Dann geben Sie mir Ihre Adresse, wo wir Sie auffinden können. Und ich verspreche Ihnen, dass man Sie demnächst entweder postalisch oder persönlich an Ihrem Wohnort kontaktiert. Haben Sie das verstanden? Die Telefonistin schrie förmlich in den Hörer, in der Vorstellung, mit einem dementen Kreis zu sprechen. »Aber sicher habe ich das«, antwortete Mehringer. »Sie brauchen auch nicht so zu schreien. Ich bin alt, aber nicht taub. Außerdem geht es mir doch nur um die Gudrun.« Mehringer nannte anschließend die gewünschten Daten und legte auf. »Na dann warten wir mal ab, ob der Köder die Beute anlocken wird«, dachte er sich und konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. 2 Wochen später bemerkte Mehringer während einer seiner Ausfahrten im Garten der Villa einen weißen VW Golf mit Berner Kennzeichen, der die Auffahrt zum Haus hochfuhr. Er hatte schon einige Tage zuvor den Eindruck gehabt, beobachtet zu werden. Es standen immer wieder auffällig lange Autos vor der Einfahrt. Wahrscheinlich wurde überprüft, ob noch andere Personen neben ihm und der Haushälterin im Haus wohnten und ob irgendeine Gefahr von ihm ausging. Demzufolge wunderte es ihn nicht, dass nur eine einzige Person dem Wagen entstieg. Mehringer schien als ungefährlicher Kreis im Rollstuhl erachtet zu werden, genauso wie er sich dies wünschte. Die Person war männlich, etwa 40 bis Anfang 50 und durchschnittlich groß. Der Mann hatte eine breite Nase und relativ lange braune Haare, die an den Schläfen erkrauten. Er trug eine weite weiße Buntfaltenhose, ein schwarzes Hemd und ein dunkelgraues Sakko mit großen Schulterpolstern. Mehringer fand, dass er für sein Alter auffällig jugendlich gekleidet war. Er bewegte seinen Rollstuhl gemächlich in Richtung des Mannes. »Hallo, kann ich Ihnen helfen?«, fragte er den sich neugierig umherblickenden Mann. »Entschuldigen Sie bitte, sind Sie hier Dr. Mehringer?«, fragte der Mann. »Ja, das bin ich«, antwortete Mehringer. Der Mann blickte sich weiter intensiv im Garten um und fing zu lächeln an. »Sehr gut«, sagte er nach einer Weile. »Mein Name ist Karl-Heinz Göring. Ich wurde von der Botschaft der DDR zu Ihnen geschickt.« »Na, dann kommen Sie mal rein ins Haus, Herr Göring«, sagte Mehringer und wies ihm den Weg zur Eingangstür. Nachdem sie im Haus waren, bat Mehringer die Haushälterin, für ihn und seinen Gast Kaffee zu kochen. Da es ein warmer Frühlingstag war, durchquerten sie den Flur und den Salon und setzten sich schließlich beide an den Tisch auf der Terrasse des Hauses. »Wie schön es doch hier ist«, murmelte Göring vor sich hin, während sie auf den Kaffee warteten. »Sagen Sie mal, wohnt eigentlich Peter Alexander immer noch hier um die Ecke?« »Keine Ahnung«, antwortete Mehringer. »Ich verlasse selten das Haus und meine Nachbarn interessieren mich nicht. Da müssen Sie meine Haushälterin fragen.« »Ach, ist ja auch nicht so wichtig«, sagte Göring und genoss weiter die Aussicht auf den Luganer See. Währenddessen kam die Haushälterin mit einem Tablett, auf dem eine Kaffeekanne, zwei Tassen, ein Milchkännchen und Zucker waren. Sie stellte das Tablett ab und wurde dabei intensiv von Göring beobachtet. »Sogar die Haushälterin ist die gleiche geblieben«, murmelte Göring vor sich hin und nahm sich eine volle Tasse Kaffee. »Tja, Herr Mehringer, ich weiß gar nicht, wo wir beginnen sollten nach Ihrem etwas merkwürdigen Anruf kürzlich«, fuhr Göring jetzt an Mehringer gerichtet fort. »Lassen Sie mich vielleicht einfach den Anfang machen. Wissen Sie, vor knapp 12 Jahren war ich schon mal hier. Ich saß am gleichen Tisch und habe wie jetzt Kaffee getrunken. Nur gab es noch ein paar Schnittchen dazu.« Mehringer unterbrach das Verrühren des Zuckers in seiner Tasse und blickte erstaunt auf Göring. »Sie kennen die Villa?« »Ja, ja. Ich habe hier Gudrun, die Besitzerin dieses Hauses, und viele weitere Häuser aus dem Bootsnachlass getroffen. Gudrun ist ja wohl auch der Grund, warum Sie mich sprechen wollten, oder?« »Ich sehe schon, dass wir beide hier relativ zügig zu einem Ergebnis kommen werden«, sagte Mehringer mit einem schmalen Lächeln, ohne auf die Frage zu antworten. »Und ich sehe, dass Sie sicherlich nicht der trottelige alte Mann sind, als den Sie sich am Telefon ausgegeben haben«, meinte Göring ebenfalls lächelnd. Sie blickten beide eine Weile stumm auf den See und tranken ihren Kaffee, bis Mehringer die Konversation fortsetzte. »Vielleicht zunächst ein paar Worte zu meiner Person, soweit Sie nicht schon informiert sind. Ich war früher Anwalt von Gary Boots, dem ich dem Aufenthalt an diesen herrlichen Ort hier verdanke. Nach seinem Tod war ich per Testament der Vermögensverwalter für seine Enkelin und Universalerbin Gudrun. Zunächst war das junge Fräulein ein verwöhntes Partygör, dann wurde sie zu einer Linksradikalen und schließlich war sie weg. Pflichtbewusst, wie es sich für einen Anwalt gehört, habe ich Anfang der 70er Jahre nachgeforscht, wo sie geblieben war. Leider oder glücklicherweise, je nachdem wie man es betrachtet, ohne Erfolg. Zunächst dachte ich, dass Gudrun Teil der Baader-Meinhof-Gruppe geworden war. Nun, der Ausgang des Stammheim-Prozesses dürfte uns beiden ja bekannt sein. Außer Gudrun Ensslin war auch keine zweite Gudrun auf einem dieser Fahndungsplakate, die überall aushängen. Für mich war sie folglich tot oder auf immer und ewig verschwunden. So konnte ich es mir hier gemütlich machen und ein für meine Verhältnisse angenehmes Leben führen. Dass das Fräulein bei Ihnen in der DDR untergetaucht ist, hatte ich zunächst nicht vermutet.« Göring hörte ihm aufmerksam zu. Er zündete sich eine Zigarette an und füllte seine Tasse wieder mit Kaffee. »So viel zur Vergangenheit. Nun zum aktuellen Geschehen«, fuhr Mehringer fort. »Inzwischen hat sich mein Tätigkeitsbereich etwas verändert. Ich habe eine gewisse Leidenschaft entwickelt, durch diverse Tricks und Gemeinheiten gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen. Die sogenannte freiheitlich-demokratische Weltordnung mit ihrem ganzen Gutmenschengedöns ist und war mir schon immer ein Dorn im Auge. Das normale Volk will nicht selbst Entscheidungen treffen. Wie ein Kind möchte es den Papa, der einen bei der Hand nimmt und über alle Unwägbarkeiten führt. Und genau hier kommen Sie ins Spiel, werter Herr Göring. Na, jetzt bin ich aber mal gespannt, sagte Göring. Er stellte seine Tasse auf den Tisch und fokussierte Mehringer. Schauen Sie, Herr Göring, wenn Sie im Gegensatz zu mir einem anderen politischen Lager angehören, so haben Sie als Vertreter der DDR und ich als Repräsentant einer, nennen wir es mal, patriotisch-nationalen Gruppierung doch im Endeffekt die gleichen Interessen. Stellen Sie sich vor, wir würden unsere Aktivitäten bündeln. Die Schlagkraft wäre immens. Göring dachte lange nach, bevor er antwortete. Sie meinen also, dass wir uns in der Planung und Durchführung terroristischer Aktivitäten abstimmen sollten? Das entbehrt sicherlich nicht einer gewissen Logik. Das Eis, auf dem wir uns bewegen, ist allerdings sehr dünn. Und bevor ich Ihren Vorschlag mit den Spitzen des Ministeriums für Staatssicherheit auch nur im Ansatz diskutieren kann, benötige ich ein Zeichen, dass Sie es ernst meinen. Ich kann Ihnen gerne Auskunft über unsere bisherigen Aktivitäten geben. Sie meinen die Bombenanschläge letztes Jahr? Fragte Göring. Das ist uns alles schon bekannt, fuhr er fort, ohne eine Antwort Mehringers abzuwarten. Wir sind immer gut informiert. Da helfen Sie mir wenig. Mehringers Gesichtsausdruck war zunächst überrascht. Dann begann er erneut, schmallippig zu lächeln. Ihre Aussage zeigt mir ein weiteres Mal, dass Sie der richtige Partner sind. Wäre denn Geld eine Motivation zur Kooperation? Fragte Mehringer. Können Sie das auch beziffern? Fragte Göring nach. Ich würde mal eine Summe von etwa 20 Millionen Schweizer Franken veranschlagen. Boots war ein sehr fleißiger Unternehmer und ich hatte ein glückliches Händchen in der Wertsteigerung seines Vermögens. An eine Summe dieser Größenordnung komme ich jedoch nur mit Hilfe der Erbin, also über Gudrun. Somit wären wir wieder am Ausgangspunkt angelangt. Naja, das ist ja doch mal ein ordentliches Sümmchen, sagte Göring. Wir haben in der DDR derzeit ein kleines finanzielles Problem. Da sind die Wiesenmengen in dieser Höhe immer willkommen. Ich fürchte jedoch, dass dies nur der Tropfen auf einem heißen Stein ist. Göring dachte etwas nach, dann fuhr er fort. Ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag. Helfen Sie uns mit Ihren Kontakten zu stramm konservativen Politikern in der Bundesrepublik. Wir brauchen einen Kredit über weitaus höhere Summen. Über die sozialliberale Regierung geht da nichts. Aber wenn Sie Konservative wie Franz Josef Strauß als Fürsprecher für einen Kredit an die DDR überzeugen könnten, dann kämen wir ins Geschäft. Ich denke, dass sich das bewerkstelligen lassen müsste. Meine Kontakte in diese Kreise sind ausgezeichnet. Gut, dann gebe ich es so an meine Vorgesetzten im Ministerium für Staatssicherheit weiter. Die nächsten Schritte, Herr Göring? Fragte Mehringer schließlich. Ich werde Ihren Vorschlag unterbreiten. Sie aktivieren Ihre Kontakte. Sobald wir eine Bewegung in der Sache mit dem Kredit feststellen, folgt als nächstes die Übersiedlung von Gudrun Hochberger. Wie lange das Ganze dauert, lässt sich schwer vorhersagen. Erfahrungsgemäß sicher 1 bis 2 Jahre. Ich kann Ihnen jedoch jetzt schon zusagen, weiter im Gespräch mit Ihnen zu verbleiben. Sollten Sie gewisse Informationen benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Einverstanden? Einverstanden, antwortete Mehringer. Hat mich gefreut, Sie kennengelernt zu haben. Sie verabschiedeten sich beide mit einem zufriedenen Lächeln. Das Treffen sollte nicht ihr letztes gewesen sein. Nach der Begegnung erledigten beide ihre Hausaufgaben. Nach umfangreichen Diskussionen und Verhandlungen wurde im Sommer 1983 ein wichtiger Teil der Abmachung erfüllt. Ein westdeutsches Bankenkonsortium unter Federführung der Bayerischen Landesbank gewährte der DDR einen Kredit über 1 Milliarde D-Mark. Die DDR konnte somit den Staatsbankrott abwenden. Der Weg für Gudrun Hochberger zurück in die Schweiz war gebahnt. Am 9. November 1983 erwartete Göring Gudrun im Treppenhaus ihrer Wohnung in der Zwinglistraße im Dresdner Stadtteil Grunau. Er wusste genau, wann sie zu Hause eintreffen würde. Wusste, dass sie aktuell alleine wohnte und wusste sogar, dass sie gerne am Mittwochabend badete und daher ungern an diesem Tag noch spät die Wohnung verließ. Gudrun Hochberger oder Elsa Kramer, wie sie seit ihrer Einbürgerung im Frühjahr 1970 hieß, wurde immer noch von der Staatssicherheit überwacht. Am Anfang mehr, mit den Jahren etwas weniger. Dennoch gab es eine dicke Akte über sie mit ausgiebigen Notizen über sämtliche ihrer beruflichen und privaten Aktivitäten.
Gudrun ging in das Treppenhaus zu ihrer Wohnung im zweiten Stock hoch und sperrte die Tür auf. In dem Moment, in dem sie die Wohnung betrat, wurde sie von hinten von Göring angesprochen. »Hallo Gudrun, darf ich reinkommen?« fragte er und folgte ihr in die Wohnung, ohne eine Antwort abzuwarten. Nachdem Göring im Flur stand, schloss er die Tür hinter sich. Er musterte die vor Schreck erstarrte Gudrun vom Scheitel bis zur Sohle. »Gut siehst du aus. Komm, lass uns etwas quatschen. Sind ja doch ein paar Jahre vergangen, zwischenzeitlich, oder?« Er schob sich an der immer noch reglosen Gudrun vorbei und nahm ungefragt Platz auf dem Sofa in ihrem kleinen Wohnzimmer.